In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Der zweite Text steht in Matthäus 14, ab Vers 14. Matthäus 14, Vers 14. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerte ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Soweit die Worte der Schrift. Wir singen jetzt noch gemeinsam aus dem grünen Liederbuch.
Ja, liebe Brüder, vielen Dank und Schwestern, dass ich bei euch sein darf. Vielleicht mal gleich ein Gedanke oder eine Bitte. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen irgendwann, wenn die Ella, das ist eine unserer ältesten Schwestern, in Freyung wieder da ist, einen TAF-Gottesdienst in Freyung haben. Und wir haben einen Ausflug gemacht vor kurzem und da sind wir am Mautersee vorbeigekommen und haben gedacht, der Mautersee, das ist unser Taufsee. Der ist nicht tief, der ist von daher schön warm, sag ich mal, da kann man nicht untergehen. Der geht flach rein und außerdem ist es Öffentlichkeit. Wir wollen ja als Christen auch in der Öffentlichkeit taufen. Und während wir hier so Gottesdienst gefeiert haben, habe ich mir gedacht, schön wäre es, wir haben ja in Hutturm das manchmal gemacht, wenn wir an der Ilz waren und getauft haben, dass dann nachher einige herumgegangen sind und mit den Leuten gesprochen haben, die da quasi zugeschaut haben. Für Außenstehende ist das ja völlig neu. Was machen die da, sage ich mal. Und da habe ich mir gedacht, da wäre ich froh, wenn vielleicht ein paar Geschwister von euch mit dazu kämen und uns helfen. Wir sind doch nur recht schwach, sage ich mal. Außerdem ist es ein bisschen schwierig, wenn man bloß 25 Geschwister ist und 10 davon strömen aus. Es geht auch, also man kann alles Mögliche machen, aber vielleicht gibt es ja jemand Freude, der mal gerne missionieren will und der dann, während wir die Tauffeier halten, der einfach ein bisschen schaut, wer ist da, wer liegt da, mit wem kann ich reden und der einfach was verteilen würde. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, gut. Ich war die letzten 2 Wochen sehr unter Druck, weil ich habe 5 Predigten in 2 Wochen gehabt und die Predigt, die ich heute halte, die habe ich gestern auch in Freyung gehalten. Aber es sieht oft so spielerisch aus, wenn jemand hier vorne predigt. Aber die, die selber predigen, die wissen, was das für ein Kampf im Hintergrund ist. Was soll man denn sagen? Was ist denn das richtige Wort für die Gemeinde? Und ich war sehr, sehr, sehr im Druck am Samstag früh, weil ich noch nicht wusste, was soll ich in Freyung predigen, was soll ich bei euch heute Morgen predigen. Und dann, so habe ich es für mich persönlich erlebt, dann ist mir Gott direkt zu Hilfe gekommen, er ist meiner Schwachheit zu Hilfe gekommen. Und zwar durch einen Telefonanruf. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Bruder, der heißt Hellmann, Dirk Hellmann. Das ist der ehemalige Leiter eines ACL-Hauses bei Landshut. Die haben jahrelang mit Drogensüchtigen gearbeitet. Und der Dirk hat eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich. Erst hatte er Prostatakrebs vor ungefähr 3 Jahren, wurde operiert, wurde behandelt, sag ich mal. Und jetzt vor kurzem in der Nachsorge gab es die Zufallsdiagnose, oder sagen wir mal, wenn er nicht zur Nachsorge gegangen wäre, hätte man es nicht gefunden, dass er auch noch Blutkrebs hat. Und jetzt wurde er auf Blutkrebs behandelt mit der vollen Chemiekeule, sag ich mal. Er ist jetzt kommt jetzt nach Freyung auf den Geiersberg. Ich weiß nicht, ob das dann in deinem Bereich ist. Ich habe ihm gesagt, dass es da einen Bruder gibt. Ich habe ihm deinen Namen gesagt. Vielleicht läuft er da über den Weg, der Dirk Hellmann. Ein ganz lieber Bruder. Der wird dort sein. Und der ruft mich an. Und er ruft mich an, um mir zu sagen, dass er in der Nähe sein wird die nächsten 3 Wochen. Übrigens auch schön, wie man dann plötzlich dienen kann. Ich habe dann ganz spontan gefragt, Mensch, die Maike, deine Frau, die wird doch nicht immer von Landshut bis nach Freyung fahren, um dich zu besuchen. Die kann doch jederzeit bei uns wohnen. Sag ihr das, die soll die Freiheit haben. Die kann alle 3 Wochen da wohnen oder Wochenende oder wann immer sie will. Die kann immer da wohnen und von uns aus nach Freyung fahren. Das sind nur 20 Kilometer. Ich finde es schön, wenn man sich als Geschwister dann irgendwie so beistehen kann. Auf jeden Fall, der Dirk, nachdem ich ihn gefragt habe, wie geht's dir denn? Ich wusste, dass er Krebs hatte, hat er mir erzählt. Dann fragt er mir, wie geht's denn euch? Und meine Antwort war ganz ehrlich. Ich habe ihm gesagt, Arbeit über Arbeit über Arbeit. Und den Schmerz, dass man viele Möglichkeiten nicht nutzen kann, weil so viel Arbeit ist. Wir haben zum Beispiel in der Freyunger Gemeinde jetzt immer wieder fremde Gesichter. Sehr interessant, seit die Gemeinde im Internet steht, auch gestern war wieder eine Frau da übers Internet, kommen immer wieder fremde Leute und jetzt ist natürlich auch irgendwann wichtig, diesen Menschen nachzugehen, diese Menschen zu besuchen. Aber wie macht man es? Unmittelbar neben uns wohnt der Manni, der Andi kennt den Manni, der wird immer älter, sage ich mal, der wird immer wackeliger, der ist bisher so ganz verschlossen für Gott gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man heute da hingehen würde, ob der noch verschlossen ist. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob seine Frau verschlossen wäre fürs Evangelium. Aber Zeit und Kraft. Und der Dirk hat dann so am Telefon ganz spontan gesagt, Mensch Thomas, ihr braucht Mitarbeiter. Und dann hat er die ganz bekannte Stelle aus dem Evangelium zitiert. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und wir lesen diese Stelle gleich, weil ich glaube, dass sie zumindest für uns in der Riedlhütte und ich könnte mir vorstellen, auch für euch überhaupt hier für den Bayerischen Wald, dass das eine Stelle ist, die für uns genau richtig ist. Übrigens, bevor der mich angerufen hat, habe ich im Kopf gehabt, Mensch, predige darüber, dass wir Inhalte als Gemeinde und als Einzelne beten, die wir in der Schrift finden. Wisst ihr, wir beten ja vieles, was uns persönlich anbelangt oder was den Bruder und die Schwester anbelangt, was weiß ich, dass der Hausverkauf klappt, dass die OP klappt, dass das mit dem Arbeitsplatzwechsel klappt, dass der wieder hochkommt von seiner Krankheit und. Aber interessant ist, die Bibel hat ja auch Stellen, wo uns gesagt wird, was wir beten sollen. Und bevor der Dirk angerufen hat, war ich die ganze Zeit am Denken, ich suche jetzt eine Stelle in der Bibel raus, wo die Bibel selber uns sagt, was wir beten sollen, und darüber predige ich. Und dann ruft er an und nennt mir diese Stelle, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und da kommt ja dann nachher, aber bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seinen Weinberg schickt. Das ist ja genauso eine Stelle, wo das Neue Testament uns direkt sagt, was wir tun sollen. Ich lese zunächst mal die Stelle, Matthäus 9, Vers 35. Jesus ging ringsherum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich möchte ein paar ganz einfache Dinge zu diesem Text sagen. Das erste ist interessant, als Jesus da seinen Dienst getan hat, hat er ein Bild vor Augen. Und das Bild beschreibt die Bibel mit einer großen Ernte. Das heißt, als Jesus unterwegs war und das Evangelium gepredigt hat, als er geheilt hat, als er gelehrt hat, als er Dämonen ausgetrieben hat, da ist er mit ganz viel körperlicher, seelischer und geistlicher Not konfrontiert worden. Er hat diese Not gesehen, aber er hat nicht nur diese Not gesehen, er hat auch eine Offenheit erlebt und gesehen. Jesus hat das Bild einer großen Ernte vor sich. Wisst ihr, wir haben oft ein ganz anderes Bild vor uns. Wenn man mit Christen im Gespräch ist, dann hört man oft, der Bayerische Wald ist so ein hartes Feld. Da kann man ausstreuen, was man will. Da kommt mal ab und zu so ein kleines Hälmchen raus. Wir sehen oft nur den ausgetrockneten Boden. Wir haben das Bild, dass da erstmal ganz mühsam umgepflügt und bearbeitet werden muss. Und dass man dann erst säen muss. Und nach Jahren, vielleicht nach Jahren, kommt einmal ein kümmerlicher Same hoch. Das ist unser Bild. Jesus hat das Bild von einer großen Ernte vor sich und ich darf das noch vertiefen. In Johannes Kapitel 4, Vers 35 redet er nicht nur von einer großen Ernte, da redet er von einer reifen Ernte. Habt ihr das Satz gelesen? Johannes Evangelium Kapitel 4. Da geht es um diese Stelle, diese Frau am Jakobsbrunnen. Jesus hat einen tiefen Blick, Jesus weiß genau, das bedeutet was, dass diese Frau in der Mittagshitze, wenn niemand zum Brunnen geht und Wasser schöpft, und ihm ist klar, er will da dranbleiben. Er will mit dieser Frau ins Gespräch kommen. Und da ereignet sich ja dann auch was zwischen ihm und dieser Frau und da passiert auch geistlich was zwischen ihm und dieser Frau. Und als seine Jünger heimkamen, da sind die erstmal nur erstaunt, dass er mit der Frau redet. Und das Einzige, was die innerlich bewegt, ist, Rabbi, du musst mal was essen. Rabbi, du hast schon ewig nichts mehr gegessen. Sag's mal mit meinen Worten, wenn du nichts isst, fällst du vom Stängel hin. Dann können wir nicht weitermachen mit unserem Dienst. Und Jesus erklärt ihnen, ich habe eine ganz andere Speise in mir drin. Diese Speise ist, dass ich den Willen des Vaters tue. Jesus hat in dem Moment kein Interesse am Essen. Sein Interesse war bei Menschen, sein Interesse war bei dieser Frau gewesen. Und in diesem Zusammenhang sagt er, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wisst ihr, ich glaube, die Jünger wären an der Frau vorbeigegangen. Die hätten gar nicht begriffen, dass da ein Mensch ist, der zwar eine Not hat, aber auch unendlich offen ist. Und Jesus hat gesehen, die Ernte ist reif, die Felder sind reif zur Ernte. Ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt es, dass er so ein ganz anderes Bild vor Augen hat als du und ich? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn unser Bild, das wir in uns tragen, wird uns bestimmen. Jesus hat mit seinem Auge eine reife Ernte gesehen und deshalb hat er unermüdlich gearbeitet. Und wenn ich als Christ unter dem Bild stehe, dass wir in einer verschlossenen Gesellschaft stehen, dass es kaum Menschen gibt, die offen sind für den Glauben und, dann werden wir auch nicht ständig unterwegs sein. Interessant ist, dass auch Jesus Verschlossenheit für seinen Dienst erlebt hat. Auch Jesus hat erlebt, dass ihm Widerstand begegnet. Auch Jesus hat erlebt, dass er versucht hat, Menschen etwas zu sagen und sie waren überhaupt nicht geöffnet dafür. Auch Jesus hat das erlebt. Aber er hat sich nicht davon abhalten lassen. Die Bibel sagt, er ist reihum gegangen, ringsherum, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und was er im Endeffekt erlebt hat, war, dass es da zwar Verschlossenheit gab, aber dass es neben der Verschlossenheit eine unendliche Not und eine unendliche Offenheit gab. Das hat Jesus erlebt. Ich habe an eine Situation gedacht, wo Irmi und ich auf der Bibelschule waren. Da haben wir einen Einsatz mit der Bibelschulklasse in Karlsruhe. Ich glaube, Karlsruhe war es, wenn meine Gedanken mich nicht trügen. Und da haben wir so Haus-zu-Haus-Arbeit gemacht. Und ich bin da nicht gut drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich nicht als ein Mensch, der eine evangelistische Begabung hat oder irgendwas. Aber okay, das gehörte zu unserem Programm und wir haben das gemacht und wir haben dann da geklingelt und es war richtig hart. Eine Tür nach der anderen. Tut uns leid, wir sind auch gläubig. Nein, wir kaufen nichts. Wenn Sie von der Sekte kommen, können Sie gleich aufhören. Und so ging das immer weiter. Und dann haben wir aber sehr oft eine einzige offene Tür gefunden. Und das war richtig schön. Und wisst ihr, was uns am Ende erfüllt hat? Die offene Tür. Nicht die 20 verschlossenen Türen, sondern die eine offene Tür. Die hat uns am Ende erfüllt. Jesus hat dieses Bild vor Augen, dass es eine große Ernte gibt und dass die Felder reif sind zur Ernte. Und Jesus sieht ganz deutlich, dass das Verhältnis von Ernte und Arbeiter nicht stimmt. Er sagt, da gibt es eine große Ernte und wenig Arbeiter. So, ich brauche jetzt mal eure Fantasie, ja, okay? Wenn ihr jetzt mal die Augen schließt und stellt euch mal ein Quadratkilometer großes Weizenfeld, das reif zur Ernte ist, vor. Wieso hast du deine Augen offen? Schließen. Schließt mal die Augen, das ist eine wichtige Sache. So, und jetzt stellt euch mal vor, das sind 2 Arbeiter mit einer Sichel, okay? Mit einer Sichel. Und sicheln dieses Feld ab. So, was fühlen die Arbeiter?
Das schaffen wir ja nie. Hä?
Das schaffen wir ja nie. Das schaffen wir ja nie. So. Und was fühlen wir? Das schaffen wir ja nie. Wenn wir ganz ehrlich sind, das fühlen wir. Das schaffen wir ja nie. Nur nicht einmal, weil wir sehen, dass die Felder reif sind, sondern weil wir sehen, dass da unendlicher Widerstand ist, den wir erstmal überwinden müssen, bis überhaupt irgendeiner reif ist. Aber Fakt ist, wir denken, das schaffen wir ja nie. Ich habe ja eine Bauersfamilie geheiratet und mein Schwiegervater hat mich sehr beeindruckt. Und wisst ihr, was mich mit am meisten beeindruckt hat beim Hans? Der war ja ein hochintelligenter Mensch, aber auch ein ganz einfacher Mensch. Der stand da im Rübenfeld, das ich weiß nicht wie lange war, wie groß war, und hat mit seiner Hacke das Unkraut im Rübenfeld gehackt. Einen Tag, zwei Tage, vielleicht drei Tage. Wisst ihr was? Keiner von uns Jungen hätte das gemacht. Wisst ihr warum? Weil wir gesagt haben, das ist sinnlos. Der hat das gemacht. Der hat das Durchhaltevermögen gehabt, sozusagen, dass er da gehackt hat. Das hat mich ganz tief beeindruckt, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass das Verhältnis von Ernte und Arbeiter nicht stimmt. Und jetzt sage ich einen ganz wichtigen Satz. Während wir das Bild haben, es sind kaum offene Menschen da, hat Jesus das Bild, es sind kaum Arbeiter da. Nochmal. Während wir das Bild haben, es sind kaum offene Menschen da, hat Jesus das Bild, es sind kaum Arbeiter da. Und die Frage ist, wer hat recht? Welche Sicht stimmt? Und ich bin überzeugt, dass die Sicht Jesu stimmt. Die Sicht Jesu stimmt. Es sind kaum Arbeiter da und daran mangelt es. Nicht daran, dass es keine offenen Menschen gibt. Es mangelt an den Arbeitern. Und das ist schon eine Frage, wie wir beten. Und ich möchte, dass wir diesen Gottesdienst enden, indem wir kleine Gebetsgruppen machen und dass wir miteinander beten. Und ein Gebetsanliegen ist sicher das: Herr, lass nicht zu, dass wir durch Ablehnung Einzelner aus den Augen verlieren, wie viel Bedürftige offen sind, die um uns herum leben. Und Herr, vergib mir, wenn ich die schmerzliche Erfahrung, dass das Evangelium abgelehnt wird, dass ich nicht ankomme mit dem, was mir wichtig ist, vergib mir, wenn ich diese Erfahrung so maßgeblich nehme, als ob es die einzige wäre. Lehr mich zu glauben. Jesus sagt, es gibt diese offenen Menschen, es gibt diese Not und es gibt diese offenen Menschen. Und die Frage ist, ob es sein kann, dass wir nicht mit ihnen in Kontakt kommen, weil wir im Gegensatz zu Jesus uns irritieren lassen von der Ablehnung. Nochmal, Jesus hat nicht überall offene Türen gefunden. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, hat der Paulus nicht überall offene Türen gefunden. Manchmal sind ihm Steine entgegengeflogen. Aber er hat nicht aufgegeben, zu glauben, dass die Felder reif sind zur Ernte. Und er ist weitergegangen und Gemeinden sind entstanden. Jesus sagt, der Arbeiter sind wenige und das sagt, er sagt uns auch die Lösung. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also hier liegt die Lösung. Gott um Arbeiter in der Ernte bitten. Ich habe mir die Frage gestellt, was könnten denn das für Arbeiter sein? Ich denke, das müssen keine ausgebildeten Theologen sein. Ich denke, es müssen Leute sein, die das an sich erlebt haben, was der 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 sagt. Einer der Sätze, die ich als junger Christ ganz früh gelernt habe, da lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also anders ausgedrückt, jeder, der erlebt hat, dass Jesus ihn aus der Finsternis herausgerissen hat und ins Licht gestellt hat, der kann so ein Arbeiter sein, weil der hat was zu sagen. Er kann über seine eigene Sündhaftigkeit reden und er kann über die Gnade Gottes reden, die uns in Jesus entgegenkommt. Er kann darüber reden. Und wenn ich in mein Leben hineingucke, waren es nicht Theologen, die mir geholfen haben, zum Glauben zu kommen, sondern es waren ganz einfache Menschen, die Jesus erlebt hatten und die Mut hatten, dazu zu stehen. Dann habe ich mich die Frage gestellt, wo sollen denn die Arbeiter plötzlich alle herkommen? Nun, ich denke, auf der einen Seite ist das Gottes Sache, wir sollen ja ihm bitten. Auf der anderen Seite ist es interessant, wenn man mal in die Bibel reinschaut, da begegnen uns Stellen, weil Gott Arbeiter in seinem Reich braucht, bekehrt er einen Paulus. Also ein Paulus, wenn du den gefragt hättest als Jude, willst du mal für Jesus arbeiten, hätte er gesagt, diesen da, ich will die ausrotten, das ist eine Sekte. Gott kann einen Paulus bekehren und ihn zum Werkzeug in seiner Ernte machen. Gott kann das. Und glaubt ihr nicht, wenn wir als Gemeinden vor Gott treten, dass Gott hier im ganzen Umkreis Menschen zum Glauben rufen kann, von denen würden wir nicht mal glauben, dass sie zum Glauben kommen können. Gott kann. Das zeigt uns das Beispiel von Paulus. Gott kann. Gott kann Gläubige, die bisher durch Angst gehemmt waren, und ich glaube, es gibt sehr viele Gläubige, die zum Beispiel durch Menschenfurcht noch tief gehemmt sind, Gott kann gläubige Menschen, die durch Menschenfurcht tief gehemmt sind, hineinführen in einen Freimut, der ihnen völlig unbekannt ist. Gott kann das durch seinen Geist. Ich glaube, Gott kann gläubigen Menschen begegnen, die bisher einfach schlichtweg eine falsche Prioritätenliste hatten. Da hat bisher auf der Prioritätenliste die Karriere weiter oben gestanden als Jesus. Da hat bisher auf der Prioritätenliste das Materielle weiter oben gestanden als Jesus. Da hat die Freizeit weiter oben gestanden als Jesus. Gott kann diesen gläubigen Menschen begegnen und sie ganz neu ausrichten, dass sie begreifen, meine Priorität stimmt nicht. Mein Leben vergeht und ich bin von Jesus gerufen worden, sein Reich zu bauen. Ich glaube, dass Gott spezielle Begabungen schenken kann. In der Bibel lesen wir etwas von Evangelisten. Etwas, wo ich in der Stille immer wieder bete, dass Gott uns zum Beispiel in Freiung Evangelisten schenkt. Dass Gott uns in Freiung auch Menschen schenkt, die Beziehung haben, die Kontakte haben. Gott kann spezielle Gaben schenken. Gott kann auch Menschen und Gläubige schenken, die andere freisetzen. Die einfach andere freisetzen und sagen, lass mich das machen, damit du frei bist für diesen und diesen Dienst. Und Gott kann mich und uns als Gemeinde dahin bringen, dass wir das, was wir haben, zu ihm bringen, obwohl wir glauben, dass es viel zu wenig ist. Ich habe nicht umsonst diese beiden Lesungen da lesen lassen. Der Jonas hat die auf meine Bitte gelesen. Die werden jetzt plötzlich von Bedeutung. Da ist Jesus da übrigens wieder genau dasselbe Bild, lest er mal die Texte. Eine große Volksmenge umgibt ihn, er lehrt und es jammerte ihn, weil sie wie Schafe sind, ohne Hirten. Und dann sagen die Jünger, die brauchen mal dringend was zu essen. Und dann sagt Jesus den Satz, gebt ihr ihnen zu essen. Und was antworten die Jünger?
Wir haben nur
Ja, wir haben nur zwei Brote und Fische. Ja. An einer anderen Stelle hört sich so an, Jesus, es lohnt sich gar nicht, dass wir anfangen, da würden wir eine Menge ausgeben und die würden nie satt werden. So, Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann werden zwei Brote und fünf Fische oder fünf Brote und zwei Fische, ich habe es vergessen, ist egal. Auf jeden Fall wird eine ganz kleine Menge zu Jesus gebracht. Und was passiert? Reicht es oder reicht es nicht? Es reicht so, dass am Ende noch übrig ist. Wisst ihr, was ganz interessant ist im Johannesevangelium, wenn ihr die synoptischen Evangelien mal alle Berichte dieser Evangelien liest, da ist es ein kleiner Junge, aus dessen Hand diese Gaben genommen werden. Ich glaube, das ist nicht ohne Belang, wisst ihr was? Wenn die Jünger zu einem Erwachsenen kommen und sagen, kannst du mir deine Brote und deine Fische geben, damit Jesus die ganze Menge speisen kann? Was sagt der Erwachsene? Brauche ich für mich selbst und reicht eh nicht. Das sagt der Erwachsene. Wisst ihr, was das Kind macht? Wenn Jesus das braucht, bitte, nimm. Und sagt nicht die Bibel, wir sollen werden wie Kinder, sonst kommen wir nicht ins Reich Gottes. Und reicht es nicht, wenn wir als Christen das bringen, was wir haben, obwohl wir permanent denken, wir haben nur, das kann eigentlich nicht reichen. Ich stehe seit Jahren in dem Denken, dass ich viel zu wenig habe. Viel zu wenig habe. Und ich glaube, ihr steht doch auch unter dem Denken, dass ihr viel zu wenig habt, oder? Oder seid ihr hier die Vollmacht in Person? Kann mal einer aufstehen, der das Gefühl hat, der ist die Vollmacht in Person? Wo gibt es denn den Christen, der das Gefühl hat, ich bin die Vollmacht in Person? Es gibt solche Christen, aber vor denen müssen wir ganz stark warnen. Die Christen, die meinen, sie sind die Vollmacht in Person, die sind oft sehr gefährlich. Ich glaube, es ist normal, dass wir als Christen spüren, was wir haben, reicht nicht. Aber wisst ihr was? Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und es beginnt damit, dass wir das, was wir haben, zu ihm tragen. Und dass wir glauben, dass er es in seinen Händen vermehren kann und es wird für alle reichen. Und das Letzte, ich glaube, Gott kann Berufung aussprechen. Deshalb haben wir diesen Jesaja-Text gelesen. Und auch dieser Jesaja-Text ist sehr interessant. Denn als Jesaja der Heiligkeit Gottes begegnet, spürt er sofort Hilfe. Ich bin unreiner Lippen. Und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich sage es mal mit meinen Worten, so verstehe ich es. Was wir die ganze Zeit als Volk sagen, was wir die ganze Zeit Gott versprechen und loben und beten und machen und tun, stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was wir leben. Es ist gar nicht so, dass das deckungsgleich ist. Das ist nicht konkurrent. Was wir als jüdisches Volk, damals das jüdische Volk, in den Gebeten beten und in den Gesängen singen und aus der Schrift raus machen und in unserem Herzen uns vornehmen. Und wisst ihr was? Ich erlebe dasselbe bei mir. Was nehme ich mir alles vor? Und es ist nicht konkurrent mit dem, was ich dann lebe. Was singen wir alles? Was lesen wir alles? Was beten wir alles? Und wenn Gott uns daran misst, ob wir das alles, was wir singen, beten und machen, ob wir das alles umsetzen, wo kommen wir dann raus? Soll ich euch sagen, wo wir rauskommen, dass wir wie Jesaja sagen, Hilfe. Hilfe. Gott, ich bin unreiner Lippen. Und wisst ihr, was das interessant ist? Gott sagt nicht zu Jesaja, ab in die Ecke. Ich rufe den Nächsten. Wisst ihr, warum das kein, das würde Gott nicht machen. Wisst ihr auch warum? Weil der Nächste wäre auch unreiner Lippen. Gibt es einen einzigen Menschen, gibt es einen einzigen Christen, der 100% das lebt, was das Neue Testament sagt? Ich kenne keinen. Und wenn wir unseren Dienst davon abhängig machen, das habe ich gestern gesagt, dass wir darauf warten, dass alles in unserem Leben in vollkommener Übereinstimmung ist, da können wir warten, bis der letzte Nagel in unseren Sackdeckel eingeklopft wird. Und dann haben wir Gott halt nicht gedient. Aber das Phänomenale ist doch, dass wir da im Jesaja lesen, wie Gott selbst den Cherubim anweist, die glühende Kohle zu holen, die Lippen von Jesaja zu reinigen, und er befähigt ihn zum Dienst. Das ist doch phänomenal, oder? Dass wir als schwache Christen, als Kinder Gottes, die immer noch Fehler und Makel an uns haben, dass Gott uns gebrauchen kann. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Gott kann Berufung aussprechen. Ich sage so, alle Möglichkeiten liegen bei ihm und nur bei ihm. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wir könnten versuchen, Berufungsversammlungen zu machen. Ich habe in meiner Jugend so viele Berufungsversammlungen gehört und gesehen. Ich bin da ganz kritisch. Wir könnten Gemeinde managen, um irgendwelche Dienste abzudecken, würde alles nichts bringen. Wenn er nicht Arbeiter in den Weinberg sendet, könnt ihr alles vergessen. Es gibt einen Satz von Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Der erschreckt einen auf den ersten Moment, im nächsten Moment macht er einem aber was deutlich. 1. Korinther 9, Vers 16. Da sagt der Paulus, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Und jetzt kommt ein Satz, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Sieht ihr, das ist Berufung. Mein Vater hat immer gesagt, ein Hund, den du zum Jagen tragen musst, das kannst du schon vergessen. Ja. Ein Christ, den du zum Jagen tragen musst, das kannst du auch vergessen. Paulus musste man nicht zum Jagen tragen, weil Paulus die Berufung Gottes im Herzen hatte und er hat gewusst, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige, wehe mir. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott seine Berufung ausspricht. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen trennen zwischen unserer Verantwortung und seiner Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, dass wir beten, dass Gott Arbeiter sendet in die Ernte. Und das wollen wir jetzt gleich tun. Wir können unsere eigene Ohnmacht aussprechen angesichts der geistlichen Ernte, die möglich wäre. Wir können das aussprechen, dass wir von ihm erwarten wollen, dass er dafür sorgt, dass genügend Menschen da sind, die sein Reich bauen. Wir können ihn auch ganz konkret bitten, dass er Evangelisten gibt, dass er Menschen zuziehen lässt, die stabil sind im Glauben. Ich bete in Riedlüte immer, dass er unsere psychisch labilen Menschen ausheilen lässt, dass sie wirklich im Reich Gottes dienen können. Wenn man selber nicht heil ist in der Seele, ist das ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Aber sollte Gott nicht eine Seele ausheilen können, damit ein Arbeiter mehr ist in seinem Reich? Das ist doch die Frage. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt tun. Ich übernehme hier einfach mal, obwohl ich kein Leiter mehr bin in der Gemeinde, die Leitung. Bitte macht doch mal hier vielleicht zwei Gruppen, hier vielleicht zwei oder drei Gruppen, hier eine. Und lasst uns mal eine Zeit nehmen, wo wir wirklich beten. Lasst uns mal 10 Minuten nehmen, wo wir wirklich beten. Genau, dass Gott Arbeiter in seinen Weinberg sendet. Jonas, schließt du ab dann? Okay.